Willkommen bei Allmächt, Bamberger Gespräche über Gott und die Welt.
In dieser Staffel unseres Podcasts geht's um endlich Leben, im Angesicht des Todes Leben gestalten. Und gemeinsam mit inspirierenden Gästen gehen wir diesem Thema auf den Grund.
Am Mikro sind für euch Lilly Reibenspieß
und Claudia Allraum.
Allmächt, Claudia, ich komme halt gerade von einer Exkursion aus Rom. Da waren wir mit der Uni Bamberg und anderen Studenten, Dozenten in Rom. Wirklich so eine coole Stadt, muss ich dir sagen.
Großartig. Also Rom ist auch eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Ich habe ja da auch mal studiert und dann längere Zeit noch so Forschungsaufenthalten da verbracht. Was habt ihr denn so angeguckt? Was waren so deine Highlights?
Boah, meine Highlights waren, glaube ich, dass wir in den Katakomben waren. Sowas habe ich noch nie gesehen und ich konnte es mir auch gar nicht vorstellen, wie das so richtig war. Ja, dann ganz viele Kirchen haben wir von innen gesehen, muss ich sagen. Das war, ja, reicht jetzt erstmal wieder für die nächste Zeit. Und mein anderes Highlight war tatsächlich das jüdische Viertel und die Synagoge.
Klingt super. Ja, ich habe die letzten Tage weniger mit Kirchen verbracht, sondern eher mit Wandern, mit der Familie. Jetzt waren ja hier Osterferien und wir waren so ein bisschen im Urlaub. Und ja, ich war in einer Kirche, in einer romanischen Kirche allerdings ohne Familie. Und es war für mich aber ganz toll und ich habe die Zeit da gut genutzt und die ältesten Fresken im deutschen Sprachraum mir angeschaut. Ganz toll. Ja, aber jetzt freue ich mich wieder sehr, dass wir endlich wieder Podcast aufnehmen können und uns heute auch zwei spannende Gäste aus der Praxis, nämlich aus der Seelsorge, eingeladen haben.
Genau, und da wären wir auch schon bei unserem ersten Gast, dem Gerd Richard Neumeier. Er ist Domvikar und Mitglied der Bistumsleitung im Erzbistum Bamberg. Er ist außerdem Diözesan-Jugendpfarrer und hat damit zahlreiche Ämter und Aufgaben im Bereich der katholischen Jugendarbeit und ist damit auch Experte für das Thema Jugendseelsorge. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank euch für die Einladung und ja, sehr gern bin ich jetzt da.
Ja, und als zweiten Gast haben wir ebenfalls eine Expertin für die Seelsorge eingeladen, genauer für den Bereich Schulseelsorge. Sie ist selbst Schulseelsorgerin an einer Fachakademie für Sozialpädagogik und dort auch als Lehrkraft aktiv und hat vorher bereits an verschiedenen Schulen gearbeitet, immer wieder auch in der Ausbildung und Begleitung von Lehrkräften. Darüber hinaus ist Caroline Lochner wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bamberg am Lehrstuhl für evangelische Religionspädagogik. Sie forscht im Bereich Schulseelsorge und Schulentwicklung. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und dann starten wir auch gleich. Und zwar haben wir gleich mal eine Frage an Sie beide, denn wir waren uns beide gar nicht sicher, was denn überhaupt Seelsorge ist. Können Sie uns da vielleicht weiterhelfen?
Also für mich ganz einfach, ohne eine Definition zu nennen, ist Seelsorge einfach ein personales Angebot. Personales Angebot zwischen beiden Menschen, zwischen mehreren Menschen. Und für mich natürlich jetzt klar, als Seelsorger, als Priester, ist es natürlich auch ein Angebot, das ich aus meiner Berufung heraus auch tue. Also so wie Jesus auch auf die Menschen zugegangen ist und sie gefragt hat, was willst du, dass ich dir tue? Diese Offenheit zu haben, für Menschen da zu sein mit ihren Anliegen, für ihre Anliegen. Und das ist für mich Seelsorge, ein personales, offenes Angebot.
Frau Lochner, für Sie?
Ich werde tatsächlich ganz oft gefragt, was tun Sie denn jetzt eigentlich, Frau Lochner, in der Schule? Was ist das? Worauf lassen sich die SchülerInnen, aber auch die Kolleginnen da ein? Und dann sage ich immer zuerst, es ist erstmal etwas, was wir gemeinsam erleben. Und es geht einfach nur um Sie. Es geht erstmal nur darum, was Ihr Anliegen gerade ist. Und ich würde genauso mitgehen, es ist eben ein personales Angebot. Es ist ein Einlassen auf das, was das Gegenüber mir entgegenbringt, egal ob das gerade Glaubens- oder Lebensthemen sind. Und gleichzeitig ist es für mich wichtig, dass ich einfach getragen bin von Gott in diesen Gesprächen. Das ist für mich so der Ausgangspunkt dessen, dass ich das auch anbieten kann.
Ja, Herr Neumeier, Sie sind ja unter anderem Domvikar und Diözesan-Jugendpfarrer. Können Sie mir als Laien in der katholischen, in dem katholischen Bereich bitte einmal erklären, was denn überhaupt Ihre Aufgabenbereiche sind?
Okay, Sie haben es eigentlich ganz gut beide Wörter jetzt gleich miteinander verbunden. Also ein Domvikar hat eine Aufgabe für die ganze Diözese. Das weist ihn jetzt da in dieser Richtung aus. Meine Aufgabe ist eben genau das Zweite, der Diözesan-Jugendpfarrer, also für die ganze Diözese der Jugendpfarrer zu sein und Ministrantenpfarrer zu sein. Also sind schon mal zwei Bereiche, die ich innerhalb meiner Tätigkeit für die Jugend in der Diözese eben auch tun darf und auch sehr gern tue.
Ja, Ihr Weg zum Theologen war ja nicht ganz geradlinig. Sie haben vor Ihrem Theologiestudium schon Verschiedenes gemacht, unter anderem eine Ausbildung zum Krankenpfleger, und Sie waren auch als Flugbegleiter aktiv. Ich habe im Flugzeug immer schon ein bisschen Angst, wenn ich da einsteige. Ich schluck dann erstmal und versuche nach außen cool zu sein, aber innerlich habe ich erstmal so ein bisschen Angst, vor allem wenn es dann wackelt und Turbulenzen gibt. Schau erstmal, wie reagieren Stewardessen und Stewards, damit ich das besser einordnen kann. In welchen Zusammenhängen hatten Sie denn mehr Gespräche über den Tod als Flugbegleiter, wenn es um die Angst ging, oder in Ihrer jetzigen Tätigkeit?
Ja, Sie werden schmunzeln. Also eigentlich ist es mehr in der Pflege, weil da hatte ich auch sehr viele Krebspatienten und hat schon immer eine Affinität auch dafür, mich nicht abschrecken zu lassen, wenn es darum geht, oh, da ist ein Patient, aber der zum Sterben begleitet wird. Also das war nicht bei allen so angenehm. Kannst du das Zimmer lieber nehmen? Ich möchte es nicht so. Und für mich war das aber immer schon ein Thema, weil ja auch in meiner Kindheit bereits also sehr viele Leute gestorben sind. Allen voran meine Mutter mit 4, und so ging das immer weiter. Und ich mir dieses Thema, die Frage Tod und wo sind die jetzt, was ist dann auch so, schon immer auch in der Biografie hatte und deswegen auch nie ein Problem hatte, wenn es darum ging, da ist ein Bereich, ein Zimmer mit mehreren Sterbenden. Und die Leute haben sehr oft, das muss ich echt sagen, die Leute haben weniger oft die Ärzte gefragt, wie schaut es denn aus, sondern eben die Pflegekräfte während des Waschens, während des Ankleidens oder, was denken Sie denn?
Mhm. Also da war der Bezug quasi zur Seelsorge eigentlich schon da, bevor Sie Seelsorger waren.
Da haben Sie es schon, ganz genau. Und weil Sie gesagt haben, Sie sind ja nicht auf dem direkten Wege dorthin gelangt, tröstet mich immer auch, Papst Benedikt hat es mal sehr gut gesagt, mich tröstet die Gewissheit, dass Gott auch auf krummen Zeilen gerade schreibt. Also, und es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was wir auch in der Kirche und vor allem auch ja als Priester anerkennen und wahrnehmen müssen. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und da ist jeder Weg anders. Und trotzdem ist es, jeder Weg ist ein Weg zu Gott. Und das auch wahrzunehmen und jeden Menschen in seiner Individualität wahrzunehmen, aber auch mit seinen individuellen Bedürfnissen, das ist, denke ich, was Wichtiges und Wesentliches. Und deswegen, klar, beantworte ich das mit in der Klinik.
Ja, in unserem Podcast beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Endlich Leben, was ja auch der Staffelname für unsere aktuelle Staffel ist. Und passend dazu ist ja auch das Bistumsmotto von letztem Jahr, von 2024. Und Sie haben ja gesagt, dass ein großer Arbeitsbereich von Ihnen eben die Jugendlichen sind und die Ministranten. Und mich würde jetzt mal interessieren, welche Rolle spielt denn die Endlichkeit schon für die Jugendlichen?
Also Sie nehmen das natürlich sehr klar wahr. Also im persönlichen Kontext natürlich, wenn Oma, Opa oder eben Freunde plötzlich auch sterben. Sie nehmen das sehr wach wahr und ich glaube auch durch die heutigen Medien verstärkt. Also ne, jetzt kommen ja sehr viele Themen auf Insta, auf TikTok, auf wenn was passiert, hat man es ja ruckzuck auf dem Handy und bekommt Todesnachrichten tagtäglich eigentlich mit. Und von daher ist die Frage schon auch bei vielen Jugendlichen da, zumal, das muss ich auch sagen, ja nicht alle kirchlich sozialisiert oder im Glauben stark bewandert sind. Und dadurch natürlich auch so dieses Tröstende der Botschaft Jesu, jetzt feiern wir Ostern auch, also dieser Zusammenhang, hey, aber da gibt's ja noch was, oder dann geht ja erst mein Leben richtig los danach. Ne? Das fehlt bei vielen und dann bleibt die Frage natürlich zurück, ne? Und was ist dann? Und oje, oje, also wie ist Tod eigentlich? Und erleben tun wir es ja alle als was sehr, sehr Endliches. Also so wie ein Baby im Mutterleib ja eigentlich Angst hat zu sterben, ja aber eigentlich dann das Licht der Welt erstmal erblickt. Also ne? So ist es ja auch jetzt für uns. Wir kennen das hier und jetzt und leben und genießen es auch. Und aber was kommen wird, ist ja etwas, was Jesus uns zusagt und was ich natürlich glauben kann. Und Glauben ist für mich Annahme des Herzens. Also ich kann es nicht wissenschaftlich ergründen. Ich kann es natürlich, klar, theologisch, wissenschaftlich etwas fundieren. Das kann ich schon, ja klar. Oder Überzeugungen auch. Und das tut die Kirche auch, indem sie gewisse Glaubenssätze auch setzt. Dass ich sage, das ist jetzt mal der formale Nenner für alle. Aber Jugendliche sind da ja doch weiter weg. Und da braucht es echt gute Brücken, weil das Thema ist ein Thema bei Ihnen. Sehr stark sogar.
Und haben Sie da vielleicht auch über die letzten Jahre einen Wandel wahrgenommen, weil die sozialen Medien, Instagram, TikTok, ist ja jetzt die letzten Jahre mehr und mehr durch die Decke gegangen. Haben Sie da einen Wandel wahrgenommen, wie die Jugendlichen mit dem Thema umgehen?
die Frage ist drängender geworden, würde ich sagen. Also sie ist nicht mehr so verdeckt, man kriegt es halt mal so mit, sondern ich glaube schon, die Frage ist drängender geworden. Und die Frage für mich, die sich stellt, ist natürlich auch, da sind wir als Kirche natürlich echt unheimlich gefragt und noch mehr gefragt als bis jetzt, Antworten jugendgemäß geben zu können. Mhm. Also nicht irgendwelche schönen Floskeln, die im Buch Seite 296 stehen, ne? Sondern jugendgemäße Antworten zu geben und auch sie mit dem Thema in Berührung zu bringen auf die Art und Weise, dass sie danach gut damit leben können, aber auch bestenfalls eine gute Antwort haben, mit der sie umgehen können.
Und sind diese jugendgemäßen Antworten dann sehr individuell, also an den Menschen angepasst? Weil Sie haben ja vorhin beide auch gesagt, es ist so eine ganz persönliche Begegnung. Oder ist es dann schon so was wie ein Koffer, aus dem man sich seine Antworten so rausziehen kann und die hat man parat?
Also ich glaube, ganz wichtig ist es da echt, A, den Jugendlichen, den jungen Leuten eine Offenheit zu signalisieren, dass man für das Thema ansprechbar ist. Da geht's ja schon mal los. Es nützt ja nichts, wenn ich selber mit dem Thema bleib mir weg oder so, ne? Sondern dass ich selbst ansprechbar für das Thema bin und mir immer bewusst bin auch, dass ich es so runterbrechen muss und sollte auch, dass es jeder versteht. Und dass es auch wirklich zugänglich wird und nicht nur irgendwelche hohlen Floskeln sind, mit der er uns jetzt abgespeist hat, sondern auch wirklich etwas, wo ich vielleicht auch danach noch ein bisschen nachkauen muss. Also das macht es ja auch oft, ne? Dass man mit manchen Fragen, manchen Antworten noch ein bisschen weitergeht. Und sich vielleicht dann irgendwann im Leben auch genau das eröffnet und sagt, ah ja, ich weiß noch genau so damals, jetzt weiß ich, okay.
Frau Lochner hat auch schon einige Jahre als Lehrerin gearbeitet, bevor Sie dann die Schulseelsorge-Ausbildung gemacht haben. Was war denn Ihr Schlüsselerlebnis oder was war denn Ihre Motivation, den Weg jetzt einzuschlagen?
Ich greife da gern den Aspekt des Lebensgestaltens nochmal auf, denn in der Schule gestaltet man auch und es ist ein Lebensraum, der gestaltet werden muss. Und ich habe einfach wahrgenommen, dass SchülerInnen gerne darauf reduziert werden, welche Noten sie produzieren, was sie für eine Leistung bringen und eigentlich hat so viel mehr drin steckt. Und ich habe immer mir irgendwie Wege gesucht, wie ich sie immer noch irgendwie anders begleiten kann, also mit der Theater-AG zum Beispiel, wo ich Schüler plötzlich ganz anders erlebt habe als im Unterricht, aber eben natürlich auch da schon in Gesprächen, die einfach so nebenbei stattgefunden haben. Und ich habe einfach ein Interesse dran, dass Jugendliche, und jetzt bin ich ja im Bereich eher der jungen Erwachsenen in der Fachakademie, dass die ihren eigenen Weg auch finden können, dass die eben, so wie wir es vorhin auch hatten, mit dem Individuellsein, dass sie ihre eigene Individualität entwickeln können, egal welche Noten da am Ende stehen. Und da irgendwie einen Weg zu finden, wie ich einen Beitrag in Schule leisten kann, da habe ich mich einfach auf die Suche gemacht und dann eben von der Schulseelsorgeausbildung gehört. Habe dann zwar nicht exakt die Schulseelsorgeausbildung gemacht, sondern ich habe eine systemische Seelsorgeausbildung gemacht, die mir dann aber eben dafür anerkannt wurde. Und mir war wichtig, dass ich auch nicht nur als Lehrkraft agieren kann, sondern ein Stück weit auch einen anderen Titel habe, aber damit auch ein anderes Know-how und eine andere Qualifikation, die ich einfach einbringen kann und die mich auch nochmal weiterbringt in dem, wie ich die Menschen da begleiten möchte.
Und hat sie das, Sie sind ja hier auch an der Universität Bamberg tätig, und hat sie das dann auch bewogen, all die Geschichten und wie sie die Kinder dann anders wahrnehmen konnten, dass sie sich in der Forschung mit dem Thema Schulseelsorge auseinandersetzen?
Ich habe erst mal ein paar Schritte sozusagen in der Schulseelsorge gemacht, so würde ich sagen, und habe dann gemerkt, okay, es wird einerseits in Frage gestellt, andererseits ist der Bedarf enorm hoch. Ich habe unglaublich viele Anfragen von SchülerInnen, aber auch von Kolleginnen bekommen, die ich ein Stück weit gar nicht mehr stemmen konnte. Und auf der anderen Seite wurde es in Frage gestellt, weil es ist ja Kirche, die da in der Schule was will. Und man hat ja den Schulpsychologen, der aber in der Regel, also zumindest in meinen Schulen, an denen ich war, in der Regel testet und irgendwann eine Diagnose stellt und das war es im Prinzip. Und bei ganz, ganz schwierigen Notfällen wird das sozusagen auch zur Rate gezogen. Von daher, dieser Bedarf war auf jeden Fall da und ich habe mich natürlich gefragt, okay, wie kann das sein? Wie kann man sich da gut verorten? Wie kann es gut aufgestellt sein, dass man auch als Kirche sagen kann, wir tun da einen guten Beitrag leisten? Und wie kann sozusagen auch eine Schulentwicklung darauf reagieren, dass dieser Bedarf da ist? Und das ist im Prinzip auch meine Fragestellung in der Forschung. Wie kann es gelingen, dass Schule sich auch dahin entwickelt, dass man diesen Bereich der Seelsorge, das um den Menschen Sorgens, auch in Schulen Platz hat.
Und wie sieht dann die Arbeit konkret an der Fachakademie, an der Schule aus? Also wer kommt da zu Ihnen? Wie läuft der Prozess ab?
Tatsächlich, es ist ein Beziehungsgeschehen. Man muss mich kennen. Und wir haben bald schon einen Turnus von 2 oder 3 Jahren. Das heißt, ich muss relativ zügig dahin kommen, dass man mich kennt, damit das Angebot auch angenommen wird. Was ich damit versuche, dass ich mich in den Kursen halt vorstelle, dass man mich auch auf dem Gang in der Pause mal trifft und so weiter. Also das ist einfach Beziehungsarbeit. Aber ich habe einfach eine Sprechstunde, in der sozusagen die SchülerInnen sich anmelden können und dann kommen können. Dann habe ich meistens so 50 Minuten Zeit. Ich habe den Vorteil, dass wir, dadurch, dass wir ja fast lauter Erwachsene haben, also wir haben ein paar 17-Jährige, aber ansonsten lauter über 18-Jährige, dass die frei entscheiden können, auch ob sie kommen. Ich teile einfach nur der Lehrkraft mit, die fehlen gerade und die können dann zu mir kommen. Dann führe ich tatsächlich Gespräche mit ihnen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie mich am Gang oder nach dem Unterricht suchen. Wir haben so eine Viertelstunde Pause tatsächlich und auch die wird natürlich gerne genutzt. So dieses klassische, haben Sie gerade mal Zeit? ich würde da gerne mit Ihnen irgendwas besprechen. Auch das passiert. Und ich versuche tatsächlich auch spirituelle Angebote zu machen, wo ich im Prinzip einfach nur was reingebe, also ein offenes Angebot, ohne dass ich als Person sogar anwesend sein muss. Und alle Beteiligten in der Schule daran teilnehmen können. Also wir haben den Raum der Stille, der dann einfach entsprechend vorbereitet ist und bestimmte Thematiken sozusagen dann auch angeht. Also auch, dass wir in der Passionszeit haben wir jetzt diese 7 Wochen ohne auch zusammen gemacht, wo also das Fastenangebot der evangelischen Kirche, wo es einfach Angebote dazu gab, die wann auch immer Zeit dafür war, sozusagen gemacht werden können. Also auch das ist ein Teil davon. Genau, und ein durchaus großer Bereich ist tatsächlich die Arbeit mit meinen KollegInnen. Das findet dann eher außerhalb der Schule statt. Da biete ich immer an, dass wir einfach ins angrenzende Café gehen können oder auch einen Spaziergang mal machen, sozusagen unterwegs sind und da auch Gespräche führen. Und das sind auch unterschiedlichste Themen, die da aufkommen. Mhm.
Kommt da auch das Thema Tod, Endlichkeit, Trauer vor? Ist es ein häufiges Thema?
Klar, wenn Angehörige gestorben sind, dann kann das sein, dass jemand sagt, ach, da würde ich jetzt gern einfach mal reden. Wir hatten tatsächlich auch in der Schule einfach schon eine Schülerin, die an einer Krankheit gestorben ist. Auch da ist dann ganz viel, da bricht ganz viel auf auch. Also da ist gar nicht, dass die Schülerin eher der Anlass dafür, dass man über diverse Todesfälle oder auch Trauer oder auch Abbrüche, man hat keinen Kontakt mehr oder wie auch immer spricht. Und von daher würde ich das Thema Trauer tatsächlich auch weiter fassen. Es ist eben nicht nur dieses Todesthema, sondern es sind eben auch, es ist eine Scheidung, es ist eine Freundschaft, die zerbricht. Es ist tatsächlich auch, dass man die Schule verlässt, ja, dass man rausgeht und dann plötzlich alleine für etwas verantwortlich ist, dass man sich eine Arbeit suchen muss, in meinem Fall. Auch bei den Kolleginnen, dass man eine Klasse vielleicht auch abgeben muss. Also auch das sind Brüche im Leben. Und auch da gibt es ein Stück weit einen Trauerprozess. Und den ich dann auch gerne begleite.
Ja, und angenommen, es kommt jetzt jemand zu Ihnen und berichtet von einem Todesfall in seinem engeren Umfeld. Was machen Sie dann? Können Sie da so ein bisschen einen Einblick geben?
So explizit passiert es in der Regel nicht, sondern die kommen in der Regel mit einem anderen Anliegen. Mhm. Das muss man wissen. Also es ist selten, dass jemand wirklich sagt, ich würde da gerne über den Tod sprechen, sondern die sagen, ich würde heute gern einfach mal einen Kaffee mit dir trinken. Wenn sie Kolleginnen sind oder die Schülerinnen kommen, ich komme gerade in der Schule nicht ganz so zurecht. Also es wird immer erst mal was anderes gesagt. Und erst, also von daher, es muss sowieso erst mal ein Gespräch stattfinden, dass ich rausfinde, was eigentlich los ist. Ja, und dann überlege ich tatsächlich ganz konkret, was brauchen die gerade? Man muss jetzt das Setting sehen, dass wir in der Schule sind. Die haben sich auf den Weg gemacht, sind in die Schule gegangen. Sie hätten ja auch zu Hause bleiben können. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass sie ein Stück weit einen sicheren Rahmen dafür haben wollen, dass sie gut in die Schule gehen können. Und das loten wir einfach aus. Wie kann das sein? Wie kann ein Raum geschaffen werden, wo die Trauer ihren Platz haben kann, wo sie nicht von anderen in dem Kurs, in der Klasse blöd angeschaut werden? Wie kann man das klären? Wie möchten Sie es? Möchten Sie selber sagen, dass Sie da gerade ein bisschen angeschlagen sind? Soll ich das sagen? Soll das die Kursleitung sagen? Also man überlegt eher gemeinsam, wie kann denn eben auch da das Leben gestaltet werden? Ja.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Neumeier, wenn da jemand zu Ihnen kommt mit so einem Problem, hinter dem Trauer steckt? Wie gehen Sie damit um oder wie begleiten Sie so einen Prozess?
Naja, zunächst einmal ist es, glaube ich, so, wie auch die Frau Lochner schon gesagt hat. Erstens ist es ja ein Anliegen oftmals und das nimmt man ernst. Und schafft auch ein Setting, ein Safe Space, wo diejenigen sich auch wohlfühlen oder wo man sagt, okay, sie können sich jetzt auch öffnen für das Thema. Ich gehe da echt immer ganz individuell ran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist mir immer ganz wichtig, weil jeder trauert anders, jeder geht anders damit um, jeder hat andere Fragen damit. Und da lasse ich erst mal kommen. Also lasse ich erst mal reden und kommen. Und oftmals hilft es aber jenen auch, auch eine eigene Erfahrung mitzuschildern. Also das merke ich sehr oft immer, ne? Also vor allem auch, wenn ich dann meistens sage, ja, stell dir mal vor, meine Mama ist gestorben, wo ich 4 war, ne? Und so diese Erfahrung. Also das A, eine Solidarität schafft, A, es hat ja jeder das Thema auch irgendwann einmal und ach, du hast auch schon viel Erfahrung und wie war denn das für dich? Dann kommen ja automatisch solche Gesprächsfäden auf, nenne ich es jetzt mal. Und dann, wie gesagt, reagiere ich individuell, aber auch schon klar auch mit theologischen Aspekt einfach auch, dass wir sagen, wir sind österliche Menschen. Also Gott hätte den Aufwand nicht betreiben müssen mit Geburt, mit Leiden, Sterben, mit Pfingsten, wenn hinterher nichts ist und der Vorhang fällt. Ne? Er hätte sich das Ganze sparen können, ne? Den Aufwand. Mhm. Sondern genau das ist ja die Message eigentlich auch, ne? Dass er sagt, ey, kapiert ihr es endlich. Ne? So oft habe ich es durch Propheten gesagt, jetzt komme ich selbst und sage es euch, kapiert es bitte endlich. Ne? Und ich glaube, das ist dann meistens auch ein guter Punkt und beende meistens auch mit einem Gebet.
Ja, der Herr Neumeier hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass bei ihm in seiner Arbeit das Österliche eine große Rolle spielt. Aber wie sieht's denn bei Ihnen in der Arbeit aus? Spielt da, also Sie arbeiten ja als Schnittstelle von Kirche, aber auch von dem Staat Schule. Und welche Rolle spielt denn da der Glauben oder die Religion?
Für mich ist es wichtig, dass ich in der Kirche und damit in meinem Glauben auch verortet bin und diese Community im Hintergrund habe. Wir haben tatsächlich auch einmal im Jahr einen Konvent, wo wir so ein bisschen auftanken können, alle Schulseelsorgen, wo wir einfach auch von ein Stück weit auch Supervision kriegen, die wir ansonsten auch haben, aber wo man selber auch an sich selber sozusagen arbeiten kann, wo man sich auch mit dem eigenen Glauben nochmal auseinandersetzen kann, auch gerade aufgrund dessen, was man vielleicht als Seelsorgerin auch im letzten Jahr so erlebt hat. Also das ist mir erstmal wichtig. Und ich habe eine Beauftragung, die 3 Jahre gilt und die wird dann auch erneuert in einem sehr feierlichen Gottesdienst. Und das ist was mir erstmal so Rückhalt gibt. Und in der Schule ist es natürlich so, ich habe jetzt nicht nur einfach nur Evangelische, die dann zu mir kommen, sondern ich habe tatsächlich auch alle Religionen bei mir, also in der Schule und auch die zu mir auch in die Seelsorge kommen, die ganz genau wissen, dass ich die kirchliche Beauftragung habe. Das ist denen aber, ich würde jetzt nicht sagen egal, aber es ist vielleicht eher so ein Qualitätsmerkmal, dass man sich damit auseinandergesetzt hat. Und sie können da aber auch ihren eigenen Glauben reinbringen. Und ich habe ja ganz viele, die auch schon Familie haben. Und da stellt sich oft mal so die Frage, wie kriege ich denn jetzt alles unter den Hut? Und wie kann ich da auch noch mit meinem persönlichen Glauben, egal ob weit oder fern von Gott, ob welche Religion ich mich da auch zugehörig fühle, wie kann das sozusagen auch zum Tragen kommen? Also von daher, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil die Sinngebungen des Lebens, die sind in der Regel religiös motiviert, weil ich entweder Erfahrungen gemacht habe oder weil ich Traditionen schätze und wahrnehme oder weil ich Traditionen auch ablehne. Ja? Also auch das kann ja eine Rolle spielen. Und von daher kommen wir eigentlich immer recht schnell auch in den Gesprächen dahin, dass es so um das ganz Grundlegende geht, einerseits um Werte, aber eben schon auch irgendwie so dieses Letztendliche, dieses Letztgültige, Momentum, dass ich ihnen in dem Moment ja auch gar nicht, also diese Fläche mache ich gar nicht auf, dass ich ihnen jetzt sagen würde, was richtig und falsch ist, sondern da müssen wir überlegen, was ihnen wichtig ist, und dann kommt da ganz viel zum Tragen, ob sie das in der Familie gelernt haben oder in der Religionsgemeinschaft oder auch in Freundschaften, die sie haben, aber da spielt das ganz viel eine Rolle, tatsächlich.
Ja, mich würde dann noch an Sie beide interessieren, was denn so Ihr Best-of-Erlebnis aus der Seelsorge und aus der Schulseelsorge war. Also was ist denn ein Ereignis, was Ihnen im Gedächtnis geblieben ist?
Ich habe tatsächlich eine Begegnung, die mir, oder eine Begleitung eher, die mir nachgegangen ist. Und zwar hat derjenige immer wieder einen Termin mit mir ausgemacht zum Gespräch. Und dieses Gespräch hat aber nie stattgefunden. Es gab immer einen Grund. Wir haben dann immer gemailt. Und er hat mir immer geschrieben, warum es jetzt nicht geht. Also durchaus nachvollziehbare Gründe. Es war einfach viel los bei ihm. Aber schlussendlich kam, wie gesagt, es kam wirklich nie ein wirkliches Gespräch zustande. Und ich habe immer gedacht, Mist, dieses Gespräch findet nicht statt. Und er hat seinen Abschluss dann gemacht und kam nach der Feier zu mir her und hat dann gesagt, danke, Frau Lochner, dass Sie immer da waren. Danke, dass ich einfach so sein durfte, wie ich bin. Und dann habe ich mir gedacht, es muss vielleicht auch nicht immer das Gespräch sein.
Ja, also für mich ist es ein bisschen schwer zu benennen, weil es viele Dinge gibt. Aber ich würde schon sagen, dass für mich immer so die Osterfeierlichkeiten auf der Burg Feuerstein, also dieses Gesamtpaket, ne, also dieses ganze Wochenende, das ist für mich echt immer ein beeindruckendes Erlebnis. Nicht nur, weil sich da 20, 30 junge Ehrenamtliche engagieren, die ständig alles umräumen und die Kirche bereiten und also die ihr Wochenende um die Ohren schlagen, um ständig alles umzuräumen, zu bauen und zu machen. Aber das Haus ist immer rappelvoll. Also wir haben da immer knapp 200 Leute da, von Familien bis über, die an den Kursen nur teilnehmen. Und dann kommen ja auch noch extern. Und es sind echt immer schön gestaltete, mit jungen Leuten Liturgie, wo ich glaube, dass die jeweilige Botschaft, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern, jugendgemäß rüberkommt und auch tief oft ist. Und dieses Gesamtpaket würde ich eher so benennen, ne? Also dieses Erlebnis, da bringen sich so viele Jugendliche ein. Da kommen so und so viele Jugendliche, um Kurse zu belegen, weil sie das ganze Ostern mal so aufarbeiten wollen. Und dann die Feierlichkeiten selbst, wo bis zu 500 Jugendliche pro Gottesdienst, das ist alles immer voll. Und die Atmosphäre ist total super. Also sie ist total tief und ruhig, auch Gründonnerstag, wo wir das so smal geteilt haben und so. Also das war absolut würdig und stimmig für mich. Und das, glaube ich, dieses Gesamtpaket würde ich benennen. Die Osterfeierlichkeiten sind schon ein Highlight.
Ja, ist auch hochinteressant, dass das dann auch so viele Leute anzieht, dieses Osterwochenende, nenne ich es mal, in all diesen verschiedenen Stimmungen, die irgendwie ja auch unser Menschsein so sehr ansprechen. Ja, vielleicht eine Abschlussfrage auch an Sie beide, die wir all unseren Gästen zum Schluss stellen. Wie sieht denn für Sie persönlich der Himmel aus, Herr Neumeier?
Okay. Also zunächst einmal ist es für mich absolut ein Ort in der Nähe Gottes. Also ich würde es mit Paradies beschreiben. Das war ja auch der Anfang, der gesetzt war. Sprich, alle leben bei ihm in der Nähe, einträchtig miteinander. Und vor allem wird es für mich ein Ort der Freude, weil ich auch endlich meine Mutter kennenlerne, weil ich auch alle, die schon weit vorausgegangen sind, also alle Menschen wieder sehe. Das glaube ich schon auch. Es wird ein anderes Wiedersehen sein, als wir es hier verstehen, ne? Also auf der Erde. Erde ist was kaputt geht, Materie sozusagen. Aber ich glaube schon, dass es echt ein unheimlich schöner Ort ist. Und das ist auch genau das, was ich von der Botschaft Jesu auch mitnehme, dass er einen hier im Leben begleitet, aber noch viel mehr hinaus begleiten wird. Abschließend sage ich einfach dazu, es gibt in Rom eine Katakombe, das sind lauter kleine Engelchen. Und die halten so einen Lebensfaden und eine Siegespalme in der Hand für alle, die dort ihren Verstorbenen abgeben mussten und wieder gehen mussten. Und das ist der Psalm 91. Der Herr wird seinen Engeln befehlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. All. Also der hier und der rübergeht. Und mit dieser Botschaft einfach auch zu gehen, dass ich sage, ich kann im Leben tiefer fallen als in Gottes Hand, ist was Schönes. Und deswegen ist für mich auch der Ort was Schönes, der Himmel.
Mhm. Vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Frau Lochner, wie ist es denn bei Ihnen?
Mit der Freude gehe ich voll mit. Ich würde auch sagen, es ist ein Ort der Freude. Ob man wirklich alle Menschen da wieder sieht, weiß ich nicht. Das ist auch, glaube ich, dann nicht mehr wichtig. Für mich ist es aber auf jeden Fall ein Ort, wo es keine Unterschiede gibt, so wie wir heute Unterschiede auf der Welt aufmachen. Es ist ein Ort, wo vielleicht auch so eine Zufriedenheit, eine Freude eben ein gemeinsames Sein auch ermöglicht wird. Ja, und von daher, also das muss also für mich auch eigentlich das Ziel hier auf Erden ein Stück weit sein, auch wenn wir es nie erreichen werden, dass wir, dass da alle miteinander gut auskommen. Und so stelle ich mir den Himmel vor.
Ja, liebe Frau Lochner, lieber Herr Neumeier, vielen Dank für diese wirklich sehr, sehr interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Ich fand es sehr, sehr interessant und ich glaube, wir haben beide auch wieder viel mitgenommen aus der Folge. Sehr also schön. Vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank, Ihnen beiden.
Ja, und zur Trauer bei Kindern und Jugendlichen empfehlen wir euch zum Beispiel die Folge mit den beiden Wissenschaftlerinnen Stefanie Lorenzen und Felicitas Held. Sie berichten in einer Folge von ihren Forschungsergebnissen über Kinder, Trauer und ihre Vorstellungen vom Tod. Außerdem haben wir auch eine Folge mit Stefanie Witt-Lörs zur Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen aufgenommen, also auch wieder aus der Praxis, die wir euch sehr empfehlen.
Vergesst außerdem nicht, unseren Podcast zu abonnieren und wenn euch die Folge gefallen hat, eine gute Bewertung oder einen guten Kommentar dazulassen. Das hilft unserem Podcast immer sehr. Also bis zur nächsten Folge, eure Lilly
und eure Claudia.